Die Gegensprechanlage.
Jahren zwei Jahre hier gewohnt in der Seegasse. Ich habe die Ausbildung zur Sozialarbeiterin gemacht und habe gewusst, dass da ein jüdisches Spital ist. War nie drin, habe keine Ahnung gehabt, dass da der Friedhof ist. Wie ich 60 geworden bin, habe ich mich angemeldet. Dann wartet man viele Jahre, bis man wirklich einzieht. Und wie ich mit dem Herrn gesprochen habe, der meine Daten aufgenommen hat, habe ich beim Fenster rausgeschaut und gesagt, was ist da draußen? Und habe ich sofort hier angegeben, ich nehme nur eine Wohnung, die auf den Friedhof schaut. Sie meinen, es ist ein bisschen makaber, wenn ich gleich auf meine nächste Wohnstätte hinunterschaue.
Wie empfinden Sie das?
Oh, die tun nichts, die sind auch in der Nacht nicht laut. Es ist einfach schön, nicht? Das ist ein Ort der Meditation. Was anderes wäre, wenn hier jeden Tag Begräbnisse wären und man würde die leidenden Angehörigen sehen. Aber es ist ein Ort der Stille und der Andacht.
Die Rede ist vom Friedhof in der Rossau. Es ist der älteste erhaltene jüdische Friedhof Wiens, ja der älteste Friedhof Wiens überhaupt. Verborgen und geschützt liegt er im Innenhof des Pensionistenwohnheimes Seegasse im 9. Wiener Gemeindebezirk und ist nur durch dessen Eingang erreichbar. Das Foyer muss durchquert werden, um in ein anderes Zeitalter eintauchen zu können. In das Zeitalter der Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges, die auf der Terrasse sitzend den jüdischen Friedhof zu ihren Füßen haben. Walburga Eder im Gespräch mit Traude Wehran, einer Bewohnerin des Pensionistenwohnheimes, die inspiriert von dem Friedhof vor ihrem Zimmerfenster ein Buch geschrieben hat.
Den Friedhof habe ich natürlich sehr genau beschrieben, weil mir eigentlich vorgeschwebt hat, dass jemand mit dem Buch in der Hand über den Friedhof geht und über die einzelnen Grabsteine etwas erfährt. Die Inschriften sind alle hebräisch, also es gibt nicht sehr viele Menschen, die das lesen können. Es ist auch für Hebräischkundige kaum zu entziffern, zum Teil, weil die Grabsteine schon so abgewaschen sind und zum Teil aber auch, weil die Texte sehr schwierig sind.
Was steht da zum Beispiel drauf?
Es ist nicht so wie bei einem christlichen Friedhof, dass da steht, was ich, Rosa Müller, geboren, gestorben, Ruhe in Frieden. Es gibt zwar eine Formel, die dem Ruhe in Frieden entspricht, die auf vielen draufsteht, aber es sind eher längere Texte mit Zitaten aus der Bibel und aus anderen heiligen Schriften, die zum Teil, also vor allem von den reicheren Leuten, wo man sich halt bessere Grabsteine hat leisten können, ziemlich verrätselt und verschlüsselt sind. Es ist zum Beispiel unten ein Grab, wo der Name des Begrabenen nur dadurch zu entziffern ist, dass die Buchstaben seines Namens in dem langen Text ein bisschen größer geschrieben sind. Und da muss man sich von einem Buchstaben bis zum nächsten vortasten.
Hat das eine bestimmte Bedeutung, dass man nicht seinen Namen und Geburtsdatum so öffentlich macht?
Nein, das hat nichts mit öffentlich machen zu tun. Das Geburtsdatum ist im jüdischen Glauben nicht so wichtig. Wichtig ist das Sterbedatum. Und das ist auch auf den meisten Grabsteinen, so sie noch vollständig lesbar sind, gut zu entziffern. Aber der Name, der steht auch immer irgendwo. Das ist ein sehr alter Friedhof. Früher hat man ja nicht so Vor- und Zunamen gehabt. Da steht Samson, der Sohn des So und So. Und da hat man dann schon gewusst, wer das ist, vor allem wenn der Vater zwei Gräber weitergelegen ist, nicht? Der Friedhof ist ja, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Und nach 1783 ist da niemand mehr bestattet worden. Da war Josef II. An der Regierung und der hat aus hygienischen Gründen verboten, dass innerhalb der Stadtmauern Bestattungen stattfinden. Da ist also der Friedhof geschlossen worden. Und dann ist der bekannte Friedhof in Währing, also da bei der Nussdorferstraße, angelegt worden, der die Renovierung noch viel dringender notwendig hat als der in der Seegasse. Der Friedhof liegt, das muss ich vielleicht für die dazu sagen, die ihn nicht kennen, der liegt hinter dem Pensionistenwohnhaus, ist also vollständig geschützt und unsichtbar gegen die Straße. Es hängt zwar an unserem Haus eine Marmortafel, wo in vier Sprachen draufsteht, dass da der Friedhof ist, aber der Schutz hat den Vorteil, dass noch nie etwas mutwillig zerstört worden ist. Er hat den Nachteil, dass ich immer wieder Leute treffe, die mit dem Stadtplan in der Hand durch die Seegasse irren und den Friedhof nicht finden. Aber letzten Endes finden sie ihn dann schon und man kann den ganzen Tag hineingehen, solange halt bei uns unten das Haus da offen ist. Momentan ist er wieder nicht so leicht betretbar, die Bäume sind sehr alt und beim letzten Sturm ist wieder einer abgebrochen. Außerdem ist das Ganze auf Schwemmgrund errichtet. Die ganze Gegend hier war mal eine Aulandschaft, darum heißt es ja Rossau. Da haben die Pferde geweidet, die Donauschiffe längs des Ufers stromaufwärts gezogen haben. Und wie das trockengelegt worden ist, war natürlich der Grundwasserspiegel schon noch ziemlich hoch. Und die Steine sinken immer wieder ein. Die sind 1984 jetzt zum letzten Mal saniert bzw. aufgestellt worden. Und jetzt haben sie schon wieder eine größere Anzahl umlegen müssen, weil einfach die Gefahr besteht, dass sich Besucher verletzen.
Ah, das ist der Grund, warum die Steine zugedeckt wurden?
Naja, nein, das ist der Grund, warum die Steine umgelegt sind. Warum man 300 Jahre alten Stein in Plastik verpacken muss, hat man noch niemand erklären können.
Okay. Es sind nicht auch hinten an der Wand so Inschriften. Was ist das genau?
Also an der Seitenwand wurden zum Teil schon um 1900 alte Fundstücke eingelassen. Ich habe Ihnen gesagt, dass die jüdische Gemeinde mehrfach zerstört worden ist, unter anderem auch die jüdischen Friedhöfe. Und man hat Grabsteine als Baumaterial für Häuser verwendet, vor allem für Fundamente. Und wenn diese alten mittelalterlichen Häuser abgerissen worden sind, ist immer wieder mal ein Stück Stein mit einer hebräischen Inschrift aufgetaucht. Das hat die Kultusgemeinde oder der Vorläufer der Kultusgemeinde gesammelt und dann, wie sie die Friedhofsmauer errichtet haben, in die Mauer eingelassen. An der hinteren Mauer, das ist was anderes, dazu muss ich Ihnen aus der jüngsten Geschichte was erzählen. Na, so jung ist sie auch nicht mehr, nämlich aus der Nazizeit. Hier stand ein jüdisches Altersheim. Das erste Altersheim ist im 18. Jahrhundert von einem Wohltäter gespendet worden, war eigentlich mehr ein Spital, nur damals hat man Altersheim und Spital nicht so unterschieden. Aber es war nicht nur für die jüdische Bevölkerung, sondern für die Umgebung halt, ne? Und das Spital war sehr schön, ein zweistöckiger barocker Bau, ist aber natürlich dann nicht mehr zeitgemäß und vor allem zu klein gewesen. Es hat ja im 19. Jahrhundert einen enormen Zuzug nach Wien gegeben und dann hat man ein vierstöckiges Versorgungshaus errichtet, das bis 1979 hier gestanden ist, aber nicht die ganze Zeit diese Funktion gehabt hat, weil mit dem Einmarsch der Nazitruppen hat es ja keine Juden mehr in Wien gegeben. Nicht? Die Bewohner, die sehr alten und pflegebedürftigen Bewohner dieses Hauses sind alle ermordet worden, mitsamt ihrem Pflegepersonal. Zuerst einmal verschleppt in ein anderes Quartier im zweiten Bezirk, dann ins Stadion hinaus und also es ist niemand übergeblieben. Und 1943 hat die SS das ganze Grundstück beschlagnahmt, das Haus und den Friedhof. Und damals hat es einen Obersenatsrat für kulturelle Angelegenheiten in Wien gegeben, der hat schon in den Jahren vorher ein bisschen Untergrundkulturpolitik betrieben und hat Dinge vor der Zerstörung gerettet. Und das hat er auch unter den Nazis fortgesetzt und er war ein sehr diplomatischer Mensch, er ist damit durchgekommen. Er hat zum Beispiel einen anderen jüdischen Friedhof zum Vogelschutzgebiet erklärt und dann konnte man ihn nicht mehr zerstören. Und dem ist es gelungen, wie, das weiß kein Mensch, ich habe seinen Sohn gefragt, der auch schon ein alter Herr ist, der weiß es auch nicht, der hat einen Lastwagen aufgetrieben und einen Trupp jüdischer Zwangsarbeiter, die hat es in Wien gegeben. Nur das waren keine Steinmetze, das waren Intellektuelle zum Großteil. Und die haben unter unsagbaren Strapazen über 800 dieser Grabsteine abtransportiert und haben begonnen, sie auf dem Zentralfriedhof aufzuschichten, auf dem jüdischen Teil, aber nicht beim ersten Teil, sondern ganz hinten. Haben die dort aufgeschichtet und mit Erde bedeckt. Und dort wurden sie gefunden in den 80er Jahren. Jeder hat gedacht, nur so ein schöner Hügel, da sind Bäume gewachsen und die Hasen sind herumgehoppelt. Da waren die Grabsteine drunter, wie die Sardinen, dicht an dicht. Aber leider nicht alle 800, sondern nur ca. 370. Wo die anderen hingekommen sind, keine Ahnung. Na, jedenfalls hat die Gemeinde Wien dann dieses alte Spital gekauft. Nach dem Krieg war das nämlich kein Versorgungshaus mehr, sondern ein Spital, auch betrieben von der Gemeinde Wien, weil es hat ja keine Juden gegeben. In ganz Wien hat es nach dem Krieg 7000 Juden gegeben und die waren die meisten auf der Durchreise. Dann hat die Gemeinde Wien das gekauft, hat das 79 abgerissen und hat hier dieses Pensionistenwohnhaus errichtet. Und da ist man draufgekommen, dass es von der vorletzten Judenvertreibung aus dem Jahr 1670 einen Vertrag gibt zwischen dem damaligen Friedhofseigner, der vertrieben worden ist, und der Gemeinde Wien, wo die Gemeinde Wien die ewige Unantastbarkeit des Friedhofs garantiert. Und dieser Vertrag ist Anfang der 80er Jahre vom Bürgermeister Graz erneuert worden und gilt nach wie vor, nicht? Und die Gemeinde Wien hat sich zusätzlich damals auch verpflichtet, die Grünpflege zu übernehmen. Ja, ich habe gesagt, Friedhofseigner, das wird Ihnen vielleicht komisch vorkommen. Warum hat ein Friedhof einen Besitzer? Das hängt mit dem jüdischen Glauben zusammen, mit dem Glauben an die Auferstehung. Man will nicht, dass die Gebeine ausgescharrt und herumgeschmissen werden. Die sollen ruhen, wo sie ruhen. Der Friedhof ist ein heiliger Ort, viel wichtiger als im Christentum. Die Verbindung mit den Vorfahren ist sehr eng, man besucht sie. Wir haben Besucher hier aus der ganzen Welt. Viele kommen zu mir und sagen, ich soll in meiner Liste nachschauen, welche Vorfahren von ihnen da liegen. Und darum war es auch besser, wenn der Friedhof einer jüdischen Familie gehört.
Das heißt, es gibt immer noch Gebeine.
Naja, die sind alle noch da, über 1000. Aber sie sind nicht auf dem Platz, wo sie waren, weil das ja eben Überschwemmungsgebiet war. Also das mischt sich. Und das liegt sehr tief. Die Schicht, wo die Gebeine liegen, die ist so tief, dass man beim Aushub für dieses Haus nichts gefunden hat. Ja, man hat dann, die Gemeinde Wien hat also gesagt, ja gut, wir stellen die Steine auf. 10 ungefähr sind da herumgelegen, zum Teil zerstört. Naja, wie viel werden denn am Zentralfriedhof sein? Vielleicht noch einmal 20, 30. So, dann waren es 370. Ne? Dann hat die Finanz der Gemeinde heftig zu schlucken gehabt, aber sie haben gesagt, sie stellen es auf, also haben sie es aufgestellt. Und sie haben nicht nur ganze Steine gefunden, sie haben auch Fragmente gefunden. Und diese Fragmente sind an der hinteren Wand mit Haken befestigt jetzt. Und dann stehen noch 2 Grabsteine dort, an denen man überhaupt nichts mehr lesen kann, die wirklich uralt zu sein scheinen. Man weiß auch nicht, wo die herkommen. Wahrscheinlich aus dem alten jüdischen Museum im 2. Bezirk.
Dieses Krankenhaus oder Pensionistenheim lag somit immer schon an einem Friedhof.
Der Friedhof war zuerst da. ein jüdischer Friedhof hat ein Gebäude dabei, wo die Leichen vorbereitet werden auf die Beerdigung. Früher, also 1600 und etliches, da hat man nicht so viel Platz in den Wohnungen gehabt, dass man da Tote hat aufbauen können. Und dann hat man halt an das Leichenhaus eine zweite Hütte angeschlossen für Sterbende, die niemand gehabt haben. Und dann hat man noch eine Hütte angebaut, um auch Schwerkranke unterzubringen, die vielleicht doch wieder gesund werden. Das war also so ein Erweiterungsspiel, bis eben der Oppenheim im Jahr 1698 dann dieses solide gebaute Spital gestiftet hat, was nicht verhindert hat, dass nebenan noch immer dieses Leichenhaus gewesen ist. Aber es hat vorher, und zwar vor der Vertreibung 1670, hat die jüdische Gemeinde jenseits des Donaukanals gelebt, im zweiten Bezirk, mit einer tollen Infrastruktur. Die haben Straßenreinigung gehabt, die haben so eine Art Kindergarten gehabt, die haben ein Spital und ein Infektionsspital gehabt, ein Armenhaus. Und dort haben sie dann weg müssen, eben 1670. Und die sich dann nach und nach wieder angesiedelt haben, das waren eher Reiche, weil die anderen haben es nicht reingelassen zu der Zeit. Das war die Zeit, wo die Kaiser unbedingt immer Krieg führen mussten. Und wie die Maria Theresia dann ans Ruder gekommen ist, waren die Schatzkammern ziemlich ausgeblutet und sie hat also die reichen jüdischen Händler heftig begrüßt. Aber schon ihr Vater. Und dann hat man gesagt, naja, bauen wir den Friedhof aus und bauen wir ein ordentliches Spital.
Und ist es für Sie eher ein Friedhof oder ein Garten? Weil es wirkte auch so, als wäre es der Garten dieses Hauses.
Ich erlebe es nicht als Friedhof, okay. Weil es schaut nicht aus wie ein Friedhof, mit Ausnahme der Steine. Ich erlebe es als einen Freundeskreis aus der Vergangenheit. Ich gehe manchmal hinunter, nehme das Buch mit, ich selber kann nicht Hebräisch, suche mir einen Grabstein, lese nach, was ich drüber geschrieben habe und überlege, wie hast du gelebt. Ich habe meine Lieblinge dort, ich habe andere, mit denen ich nicht so gut zurechtkomme.
Das heißt, für Sie hat jeder Grabstein
eine Geschichte. Ja, es ist jeder aufgestellte Grabstein ist im Anhang genau beschrieben. Wie kann ich das? Es ist das unsagbare Glück, dass ein Historiker namens Wachstein eine Totalaufnahme von dem Friedhof gemacht hat in den Jahren 1912 bis 1919. Da gibt es zwei riesige, dicke Schwarten, wo nicht nur jeder einzelne Grabstein beschrieben ist, sondern überhaupt alles, wie man über diese betreffende Person weiß.
Was zum Beispiel steht dann über diese Personen?
Naja, ich habe da gerade irgendwas aufgeschlagen. Schauen wir mal, da ist was Längeres. Da gibt es einen Jakob Halevi Meschulmim oder auch mit dem Namen Dalbanco. Der kommt von einer Familie, die lang in Italien gelebt hat. Dalbanco, sein Beruf ist auch klar, er war ein Banker. Und der ist am 30.12.1665 gestorben. Ist im Anfang des 17. Jahrhunderts wahrscheinlich aus Italien eingewandert und hat in Padua und Venedig einen hervorragenden Ruf gehabt. Der Jakob selber war Vorsteher und Judenrichter der Gemeinde. Also einer, der dafür sorgt, dass in der Gemeinde kein Unfrieden entsteht, der verhandelt mit den christlichen Machthabern. Er war auch nicht nur ein begabter Geldmensch, sondern auch eine Geistesgröße. Und die Inschrift beklagt den Verlust eines Gemeindeoberhauptes. Und da steht zum Beispiel der Satz: Wasser vergießen meine Augen, Haupt und Führer war der Gemeinde meiner Gläubigen. Gott wird ihn mit dem Tau aus dem Schlafe zum Leben erwecken.
Und wieso gibt es dann Personen, die Sie besonders mögen?
Das ist vielleicht meine uralte Sozialarbeiterausbildung. Ich mag zum Beispiel sehr gern den Grabstein eines Mannes, der 8 Kinder hatte und seine Frau verloren hat, ein Bediensteter war bei einem Reichen und seine 8 Kinder so gut durchgebracht hat, dass ihm sein Dienstherr als Belohnung sozusagen einen Grabstein aus Marmor gestiftet hat. Wobei, es gibt hier fast keine Marmorgrabsteine. Die meisten sind aus Kalksteinen. Oder sehr gern mag ich auch die 2 Mädeln. Das sind 2, schaut aus wie eine Brille, 2 so Kranzeln, Jungfrauenkränze eingemeißelt in dem Grabstein. Das heißt, es waren unverheiratete Mädchen, die waren auch 12 und 14 Jahre alt, die sind an einer Seuche gestorben. Und da, wenn ich bei dem Grabstein stehe, dann rede ich eigentlich mit ihren Eltern, wie die das geschafft haben. Und da gibt es eine wunderschöne Inschrift, sie waren wie Rosen und Lilien im Tale. Ja, mit den Reichen habe ich es nicht so sehr. Obwohl, da gibt es ja auch ganz tolle. Da gibt es eine Frau, die Lea. Ja, das ist der Grabstein Nummer 1, zufälligerweise, den haben wir gefunden, ein sehr großer Stein, über 2 Meter hoch. Und diese Lea Wertheim, geborene, oder Wertheimer, auch Wertheimerin hat man damals gesagt, geborene Oppenheim, man sieht, die 2 führenden Familien haben sich auch verschwägert, war die Schwiegertochter eines der führenden geistigen und weltlichen Denker der jüdischen Gemeinde damals. Und sein Sohn Wolf war also mit der Lea verheiratet, hat bei weitem nicht das Genie seines Vaters gehabt, hat sich geschäftlich übernommen. Es war damals auch so eine Blase, ein Hype. Und er hat nicht gesehen, wo das endet. Und dann ist noch dazu gekommen, dass die ja für den Staat gearbeitet haben und Kaisers hatten nicht die Absicht, ihre Schulden zu bezahlen. Sie hätten es auch nicht können, nicht? Im Gegenteil, wenn einer zu sehr drauf bestanden hat, dann haben sie ihn gleich einmal ins Gefängnis geschmissen. Er hat dann eine Krise gehabt. Man hat gesehen, der ganze Reichtum geht flöten, worauf die Lea ihren Teil des Vermögens in eine Stiftung eingebracht hat. Die hat nämlich 12 Kinder gehabt und hat sich gedacht, was mache ich? Ich muss ja schauen, dass meine Kinder eine Ausbildung und eine Aussteuer kriegen. Na gut, das hat sie so gemacht und ihre 12 Kinder hat sie damit auch standesgemäß versorgen können. Sie selber hat nichts hinterlassen. Sie hat... Das ist alles aufgezählt, ein Kleid und ein paar Schuhe und einen Teller und solche Sachen hat sie hinterlassen. Sie hat das wirklich geschickt gemacht. Also die Frau imponiert mir auch sehr, während mir ihr Mann weniger imponiert. Mit dem unterhalte ich mich nicht.
Traude Wehrmann berichtete über den ältesten jüdischen Friedhof Wiens, dessen Verstorbenen bis heute nicht in Vergessenheit geraten sind, obwohl ihre letzte Ruhestätte sie kaum zur Ruhe kommen ließ. Ihr Buch, das Steinerne Archiv, der Wiener jüdische Friedhof in der Rosau, hebt die Anonymität eines Friedhofes auf. Mit dem Buch in der Hand, von Grab zu Grab gehend, werden die Lebensgeschichten der Verstorbenen weitererzählt. Thank you.